Also ist allerhand, dass Sie bei dem Regenwetter hier sind. Ich nehme an, dass Sie wahrscheinlich alle motorisiert sind. Da draußen wimmelt. Nein? Dann ist es ist für einen Motorisierten schon schlimm, nicht? Aber also umso bewundernswert, dass Sie hier sind. Aber ich möchte Ihnen mal einen Vorschlag machen. Sehen Sie, ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen über, wie man Platz nimmt in der Kirche, immer am äußersten Rand. Und jeder, der kommt, muss über einem rübersteigen. Und da kann man Leuten zureden, so viel sie wollen. Da hieß es, die Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht. Wenn Sie mal hier ständen und sehen unseren Verein an, würden Sie sich totlachen, wie immer in der Mitte der Block frei ist. Und hinten holt man Stühle ran. Wäre das nicht einfach furchtbar nett, wenn man das vermeiden würde, dass da hinten ich brüllen muss und so. Und Sie setzen so viel rein und so können wir das alles besetzen, nicht? Auch für einen Gottesdienst, das ist furchtbar qualvoll, wenn jeder über jeden... Aber das kann ich meinen Jungen schon nicht beibringen. Das ist komisch, nicht? Aber das gehört, ja, das gehört auch zum Geistlichen. Jetzt habe ich nicht mal eine Bibel, stellen Sie sich vor. Pastor ohne Bibel. Wir sind fertig mit dem Josaphat. Und in dem Bruderkreis ist nun endlos erwogen worden, was man jetzt machen soll. Es gab verschiedene Vorschläge, die einschlugen vor, wir wollen ein ganz unbekanntes Gelände mal besprechen, etwa einen Propheten Habakuk, den kennen Sie alle nicht? Und das ist wundervoll, das gehört zum Herrlichsten, die Schilderung der antichristlichen Heere im Propheten Habakuk. Er lacht über den Namen schon, so fremd ist ihm der. Das war Vorschlag von Günther Wagner hier. Und dann hat sich aber doch das Volk geeinigt darauf, den Epheserbrief zu besprechen. Und ich habe in mein Notizbuch geschrieben, begonnen am 27. Oktober. Ich bin gespannt, wann wir damit fertig werden. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Epheser 1. Außerdem grüßen wir unsere Freunde aus Berlin. Epheser 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Epheser, das ist im Neuen Testament ist das, auf Seite 222, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesum, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf noch mal sagen, dass in der Antike, im Altertum, ein Brief so anfing, dass zuerst der Absender und dann der Empfänger genannt wurde und dann ein Grußwort kam, das in dem normalen griechischen Brief einfach hieß Chairein. Das war ein Wörtlein, das heißt also ein Tag. So, nicht, oder? Wissen Sie, so war das abgegriffen. Und nun nimmt der Apostel Paulus auch diese feste Form, Absender, Empfänger, aber dieses Chairein, dieses Grußwort, das füllt er nun mit einem wundervollen Inhalt. Und ebenso Absender und Empfänger. Wir wollen jetzt einfach so vorgehen heute. Verstehen Sie, das war dann auf eine Rolle geschrieben und die wurde so versiegelt, dass der oberste Rand überschaut. Das war dann gleich Kuvertersatz, nicht? Da stand dann Absender, Empfänger und Chairein drauf. Wir wollen jetzt vorgehen, dass wir diese drei Dinge durchsprechen. Erst also der Absender, Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Es ist für spätere wichtig, dass ich einen Augenblick bei dem Namen Paulus stehen bleibe. Sie wissen, dass dieser Paulus ursprünglich Saulus hieß. Er war ein angesehener junger Mann, der kolossale Karriere gemacht hatte, zu dem man aufschaute. Ein gebildeter junger Mann, zu Hause in der griechischen Philosophie und der Kultur des Hellenismus und zu Hause ebenso im Judentum, im Gesetz, wie er sagt. Das heißt, in der Auslegung der großen, tiefsinnigen Gesetzeslehrer, Gamaliel, der Große war wohl sein Lehrer gewesen. Und nun nahm er es ernst, er sagte mal, unsträflich im Gesetz. Die tausend und ein Gebote, die hielt er untadelig. Und als ein Mann, der etwas weiß davon, was es heißt, Gott ernst nehmen und ihn fürchten, hasst er die Christen, die einfach sagen, Vergebung der Sünde, Kreuz Jesu, Das ist eine bequeme Religion. Er hasst sie wie die Pest. Hoffentlich bricht dieser Tisch nicht noch im Laufe dieser Stunde zusammen. Dann hält noch die Stunde aus. Er verfolgt die Christen. Sie wissen, dass er eine ganze große Folgen inszeniert, dieser Saulus, bis ihm bei Damaskus der erhöhte, zum Himmel gefahrene Herr entgegentritt. Saulus verfolgt mich. Und im Augenblick geht ihm auf, dass sein ganzes Leben, das so untadelig vor Gott war, eine große Schande war. Er hat das erste Gebot mit Füßen getreten, die Offenbarung Gottes verfolgt. Es war alle Gerechtigkeit nicht. Er sagt später einmal im Philipperbrief: Von dem Moment an habe ich meine eigene Gerechtigkeit vor Gott für Dreck angesehen. Und er sagt ein andermal im 1. Timotheusbrief, dass er unter allen Sündern der Größte sei, weil er den Sohn Gottes verfolgt hat. Und von dem Moment ab gab er sich einen anderen Namen. Das war damals einfacher. Wenn das so einfach wäre wie damals, hätte ich mir auch einen anderen Namen gegeben, statt Wilhelm Busch. Nicht? Hätte mich vielleicht Gotthilf Busch oder so genannt. Aber damals gab es noch nicht die Plage der vielen Büros, Ämter und ähnlicher Dinge, und dass ein Mann sich schlankweg einen anderen Namen geben konnte. Saulus, das heißt zu Deutsch, sein alter Name, der Begehrte oder auch der Erbetene. Vielleicht haben seine Eltern ihn von Gott erbeten, wollten gern einen Sohn haben. Vielleicht stand dahinter aber auch noch ein recht großer Hochmut, nicht? Gewissermaßen, dass die Gemeinde Israels um solche Männer bitte, wie der einer werden soll. Nicht? Es war ein großer Name, der Ersehnte, der Erbetene. Sagte, der passt nicht mehr. Für mich, der ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe, dessen Leben völlig verkehrt war, der nur noch von der Vergebung und der Gnade leben kann, ich brauche einen anderen Namen. Und da hat er das S in P verwandelt, aus dem Saulus wird ein Paulus. Aus dem erwähnten Paulus heißt der Geringe, der Niedrige. Sie müssen denken, dass er ja in einem Volke lebte, wo man sich das nicht übersetzen brauchte. Nicht? Also dass der Mann tatsächlich durch die Welt gelaufen ist mit dem Namen der Geringe. Der Geringe Busch, stellen Sie mal vor, nicht? Der Geringe Wagner. Das ist ja toll. Verstehen Sie, wir müssen es erst übersetzen und darum klingt es nicht so schroff, wie es für seine Umwelt klang. Jeder gab sich einen netten Namen und der Mann nennt sich der Niedrige. Das war ein Programm. Ich muss das vorausschicken für das, was nachher kommt. Also dieser Geringe, der Geringe. Und nun sagt er seinen Beruf. Nicht auf mein Kuvert steht auch W. Busch, Pfarrer, glaube ich, oder Jugendpfarrer. Das verstehst du nicht, doch, weiß nicht. Das ist ja sehr häufig drauf. Wer einen größeren Titel hat, schreibt es drauf. Nicht Regierungsbaumeister oder so, der schreibt es drauf. Und so schreibt Paulus nun auch seinen Stand. Der Geringe. Und noch einmal kommt es ganz großartig. Ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Da muss ich bei stehen. Das ist in den Augen des Paulus und der ersten Christen ganz, ganz großartig gesprochen. Es gibt moderne Bibelübersetzungen, die das Apostel wörtlich übersetzen als Gesandter. Paulus ein Gesandter Jesu Christi. Apostel heißt der Gesandte. Aber ich glaube, dass man damit der Pointe die Spitze abbricht. In der Gemeinde Jesu Christi war der Begriff des Apostels völlig klar. Es gab 12 Apostel. Apostel 1 können Sie lesen, dass man besorgt ist, weil der Judas ausgeschieden ist, dass man die 12 wieder zusammenkriegt. Man hat da einen gewählt, aber Gott hat ihn nicht anerkannt, sondern den Paulus dazu geholt. Und in demselben Brief, den wir jetzt besprechen, erklärt Paulus, welche Bedeutung ein Apostel für die Gemeinde Jesu Christi hat. wenn es in diesem Brief erklärt, ist klar, was er meint, wenn er hier sagt Apostel. Jetzt wollen Sie mal eben das Blatt rumschlagen und aufschlagen, Kapitel 2, Vers 19 und 20. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und nun kommt ein anderes Bild vom Bau. Er baut auf das Fundament der Apostel und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist. Er sagt, das Fundament der Kirche ist der Eckstein Jesus Christus und das Zeugnis der Apostel und Propheten. Und hier vorne sagt er, und einer von diesen Aposteln bin ich. Sie können bei der Apostelwahl, Apostel 1, nachlesen, was von einem Apostel gefordert wurde. Dass er ein Augenzeuge der Wunder und Taten Jesu Christi war. Ein Augenzeuge seines Sterbens und Auferstehens und von Jesus selber berufen ist. Und es gab Leute, die ihm Paulus bestritten haben, da gehörst du nicht zu. Und da sagt er, ich gehöre zu, ich bin vom Erhöhten nachträglich, sagt mal, wie eine unzeitige Geburt, die nicht richtig zur Zeit kommt, nicht? Wie eine unzeitige Geburt bin ich Apostel geworden, aber von Jesus berufen, ich bin Apostel. Und auf meinem Zeugnis, wie so gut wie auf dem Zeugnis der anderen Apostel, ruht die Gemeinde Jesu Christi. Es ist das, lieben Freunde, für die Irrlehren unserer Zeit furchtbar wichtig. Wir haben das Zeugnis der Apostel und Propheten im Alten und Neuen Testament. Das heißt, das Fundament der Gemeinde Jesu Christi ist doch Herr Jesus Christus selber als Eckstein und die Heilige Schrift. Das Apostolat ist hiernach einmalig. Sehen Sie, es gibt eine große Kirche unter uns, die Neuapostolische Kirche, die sagt, das war die Sündenfall der Kirche, dass sie das Apostolat hat aussterben lassen. Wir brauchen heute wieder 12 Apostel. Es wird ganz deutlich hier, dass das Apostolat einmalig ist. Augenzeugen vom Leiden und Sterben auferstehen Jesu Christi. Das ist unwiederholbar. Das Fundament baut man nicht auf dem Dach nochmal hin. Fundament ist einmalig, ist gelegt. In der katholischen Kirche ist das einer der Irrtümer, dass sie dem Petrus Nachfolger gibt. Die Apostel haben keine Nachfolger, sie sind einmalig. Sie sind einmalig. Der Petrus hat keine Nachfolger. Der Apostel Paulus auch nicht. Ob ich nur mit den apostolischen 12 Nachfolger mache oder ein, das ist ja Hose wie Jacke, es ist unbiblisch. Das Apostolat ist das Fundament der Kirche. Und verstehen Sie, wenn Paulus nun sagt, ich bin einer 12 Apostel, das ist ein hoher Anspruch. Nach dem Willen Gottes setzt er hinzu. Diesen Posten habe ich mir nicht selber gesucht. Und das hört man erst richtig, wenn man nur das Griechische liest, indem er vorher seinen Namen hinknallt. Ich, der ich der Geringe heiße, ich bin nach dem Willen Gottes einer der 12 Grundsteine der ganzen Christenheit. In dem einen Sätzchen macht Paulus beides deutlich. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Verlorener Sünder, Feind Gottes gewesen, der größte unter den Sündern. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Aber durch den Willen Gottes beauftragt, Zeuge seiner Gnade zu sein. Und zwar in einem ganz bedeutenden Sinne als Apostel. Nicht das großartig, wie er seine Geringheit und seine Größe deutlich wird. Und nun scheint mir hier etwas zu sein, was ich für uns gleich noch ausführen muss. Sehen Sie, als ich darüber nachdachte heute Mittag, hat mich das, dies Wörter nach dem Willen Gottes ungeheuer gebracht. Es wird aus dem Beiden, aus dem Namen der Geringe, den er sich selber gegeben hat, und aus dieser glatten Erklärung, ich rede zu euch als Apostel nach dem Willen Gottes. Als Augenzeuge Jesu Christi, als Beauftragter, im Heiligen Geist. Dass da deutlich wird, dass Paulus wahrscheinlich unter viel inneren Kämpfen sich ganz klar geworden ist über den Platz, den er in der Welt auszufüllen hat. Und sehen Sie, das ist ein ganz wichtiges Stück für Christenleute, dass man sich klar wird über den Platz, den man nach dem Willen Gottes auszufüllen hat. Vor seiner Bekehrung hätte Paulus gesagt, ich muss an die Spitze des israelitischen Staates kommen. Wir waren ehrreiche Kadetten. Nach seinem Begegnung mit Jesus, ehe er zum Glauben kam, wo nur seine Verlorenheit sah, nennt er sich Paulus der Geringe. Da sagt er, ich muss mir einen kleinen Posten suchen. Im Reiche Gottes werde ich keinen Platz mehr haben. Und da ist er nach Troas gegangen, wie Sie vielleicht wissen, wo ihn der Barnabas nach 2 Jahren gesucht und rausgesucht hat. In diesen 2 Jahren wird ihm deutlich geworden sein, Gott hat was anderes mit mir vor. Und da hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass ich der Paulus, der geringe Apostel werden soll. Dass ich erwählt bin, einer der 12 zu sein. Unter großen Kämpfen ist sich klar geworden, welche Rolle er in der Welt spielt. Und wenn wir nun auch nicht Apostel sind und sehr viel kleinere Leute, scheint mir das etwas unendlich Wichtiges zu sein, dass man sich vor Gott klar wird über seine Grenzen und über seine Aufgaben, die man im Leben auszuführen hat. Sehen Sie, wir sind oft so, dass wir oft Minderwertigkeitskomplexe haben. Nicht? 100 Mal im Tag sage ich, Mensch, ich kann doch hier nicht Jugendpfarrer mehr sein. Nicht und so. Wir haben Minderwertigkeitskomplexe. Ich schaffe das nicht. Und dann haben wir wieder einen Hochmut bis dort hinaus und sagen, so ein bedeutender Geist wie ich, der könnte was ganz anderes liefern. Nicht? Also ich sage ja, wie mir eine Frau neulich sagte, von morgen bis abends am Kochherd stehen und Kinder versorgen und Mann, ich habe mein Leben anders gedacht. Großräumiger. Verstehen Sie? Sie ist nicht, wie so, bald sind wir ganz groß, bald haben wir Minderwertigkeitskomplexe. Und da geht man kaputt dran. Da zerreibt man sich an seinen Verhältnissen. So viele Briefe, die ich kriege, erst heute wieder einer, nicht wahr? Von einem jungen Mädchen. Die einfach sich zerreibt an allen Verhältnissen. Ich kann keine Arbeit, die man anträgt, kann ich tun. Ich bin so musisch und ich müsste eine große Musikerin sein, aber da fehlt es natürlich auch hinten und vorne, nicht wahr? Es ist mir, sehen Sie, ich habe so viele Pfarrer scheitern sehen. Einfach daran, dass sie nicht, gerade Pfarrer, dass sie nicht gelernt haben, vor Gott sich klar zu werden über ihre Grenzen und über ihre Aufgaben, die gegeben sind. Dann wollte man höher hinaus, oh, ich könnte den Namen nennen. Und auf einmal, da war kein Ja Gottes mehr zu der Geschichte da. Ne? Man hat vielleicht nur irgendeinen Titel geangelt, aber es war nichts mehr. Das gilt für jeden. Man kann sich einfach im Berufsleben schreiben, etwa, dass man nicht befördert wird zum Beamter, nicht? Oder eine Frau, dass sie nun in so einem engen Kreis steht. Ich sage meiner Frau jeden Tag, Mensch, du könntest auch eine größere Sache machen, als mir dauernd Spitzen und Maultaschen zu machen. Ich sage, dann bin ich immer froh, meine Frau sagt, das ist meine Aufgabe, die Gott gegeben hat. Ist Ihnen deutlich, da kann man, wir wollen selber wählen, Gott hat oft andere Pläne. Wenn Paulus selber wählte, war er erst ein großer Mann im Judentum und nachher ein verworfener Mann, aber niemals ein Apostel. Nicht? Der Paulus wird Apostel. Klar werden wir seine Aufgaben und dann kann man ja dazu sagen, nach dem Willen Gottes. Also, verstehen Sie, ich hätte meinen Jugendamt hier in den letzten 30 Jahren hier nicht durchgestanden, wenn ich nicht immer wieder einen Essener Stadtwald gehabt hätte, wo ich nach einem Tag rumgerannt bin und mir klar wurde, nach dem Willen Gottes. Und ob man alt ist und ob die alle brüllen, das Weihglaube muss weg. Erst haben sie Nazis gebrüllt, haben sie Pfarrer gebrüllt, dann haben sie Kommunisten gebrüllt. Dass man sich klar wird nach dem Willen Gottes. Und dann kann man hinstehen und er sehnt nichts anderes und hat Segen in seiner Arbeit. Man muss immer neu tun. Und ich bitte Sie herzlich, sind unter uns viele unzufriedene Leute, die sich zerreiben an Verhältnissen. Man braucht oft Stunden einfach in der Stille vor Gott. Da muss man einmal vor ihm still werden, bis einem ganz klar wird, was man nach dem Willen Gottes für einen Platz in der Welt ausfüllen soll. Das war also der Absender. Der kleine, geringe, große Apostel nach dem Willen Gottes. Großartig. Dieses eine Sätzchen ist also eine Welt schon, nicht? Können Sie sich denken, wie wir im Epheserbrief fertig werden sollen? Ja. Wir haben Absender. Jetzt kommen die Empfänger dran. Den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen in Christum Jesu. Nun, also hier ist ganz klar, dass an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Nun müsste ich eigentlich aufschlagen, was in der Apostelgeschichte uns erzählt wird über die Entstehung der Gemeinde in Ephesus. Ephesus ist eine der Städte gewesen, in der Paulus wohl am längsten und intensivsten gewirkt hat. Einmal war er 2 Jahre in Ephesus, in einem Stück. Wo hat sich Paulus sonst so lange aufgehalten? Und wenn Sie mal, bitte tun Sie mir den Gefallen, bitte, tun Sie mir den Gefallen und lesen Sie bis zum nächsten Dienstag durch, was in der Apostelgeschichte steht über die Entstehung der Gemeinde in Ephesus. Ich könnte Ihnen sagen, wo es in der Apostelgeschichte steht, aber es ist heilsam, wenn Sie es selber suchen. Die Apostelgeschichte hat nur 27 Kapitel, das kriegen Sie raus. Nicht? Lesen Sie mal abends die Zeitung nicht und lesen dafür, was Apostelgeschichte so und so viel über die Geschichte von Ephesus steht. Ephesus ist eine Welt. Mit einer großen Kultur, einer dekadenten Kultur, nicht? Glanzvoll, morbide, voll, großer Diana-Tempel, großer Tempel der Göttin, Wallfahrtsort für ganz kleine Asien. Davon lebt eine ganze Industrie, so wie am Drachenfels Industrie lebt von den Souvenirs, so lebte das, wissen Sie, so, von so Eselchen und so Zeug, nicht? Andenken an Drachenfels. So lebte die ganze Industrie von Souvenirs für den Diana-Tempel. Das steht alles in der Apostelgeschichte drin. Es gab so eine Erweckung, dass die Weltstadt eine Empörung machte gegen den Paulus. Er hat in Ephesus doll was erlebt. Sie müssen es bitte nachlesen. Sie können es auch lassen, es entgeht Ihnen da nichts. Denn merkwürdigerweise nimmt der Paulus in diesem Brief eigentlich gar keinen Bezug auf seine Erlebnisse in Ephesus. Wenn man so viel zusammen erlebt hat, sollte man meinen, da grabt man in so einem Brief 1000 Erinnerungen aus, wisst ihr noch, vom vorigen Jahr und so, wie es am Weihnachtsabend war. So wird das doch sein, dass man so Erinnerungen ausgrabt und davon ist nichts da. Und da haben die Theologen, die Scharfsinn, natürlich gleich haarscharf daraus geschlossen, wahrscheinlich war das gar nicht an die Gemeinde Ephesus, sonst müsste man Spuren davon finden. Und nun ist das Glück Ihnen günstig, dass es einzelne Handschriften gibt, in denen tatsächlich das Wörtlein Ephesus hier fehlt. Und so hat man daraus geschlossen, das war ein Brief, der ein Rundbrief an sämtliche kleinasiatischen Gemeinden war. Also es ist mir oft vorgeworfen worden, Pastor Busch, du nimmst ein Sätzchen und predigst drüber und drehst eine Menge rein. Ich würde einen Theologen hier vorwerfen, er tragt eine Menge rein. Sehen Sie, ich bin überzeugt, dass in der Gemeinde Ephesus war. Und dass wir an etwas ganz Großartiges hier stoßen. Der Paulus schreibt einen Brief nicht, wie unser Oma, wenn sie uns schreibt, war das schön, dass ihr da wart, uns Enkelchen und so alle was. Verstehen Sie? Sondern Paulus schreibt in der Fülle und Vollmacht des Heiligen Geistes einen Brief, der nicht vollgepackt ist mit Erinnerungen am Ephesus-Aufenthalt, sondern der uns im Weihlaus an einem Regenabend im Jahr 59 etwas sagen soll. Was gehen mich die Erinnerungen des Paulus in Ephesus an? Verstehen Sie? Hier wird deutlich die vollendete Sachlichkeit eines Apostels, der so schreibt, dass der Brief von A bis Z ein Brief für uns wird. Nicht? So schrieb er an die Gemeinde in Ephesus. Nicht Familienbriefchen, sondern von der Sache, um die es geht, von dem Heil Gottes in Jesus Christus. Und nun kann ich gleich hier bei der Gelegenheit eben sagen, um welche Sache geht es im Epheserbrief. Der Epheserbrief hat zwei Teile. Der erste Teil handelt von der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi. Nun müssen Sie sich mal vorstellen, die Gemeinde in Ephesus war auch nicht herrlicher wie unser Lädchen hier, nicht? Wenn es regnet, dann fehlen gleich 50. Also ich meine, ich bewundere Sie, dass Sie da sind. Aber dass man Sie bewundern muss, das ist schon das Schlimme. Verstehen Sie? Das ist schon das Schlimme. Nicht? Und im Ephesus gab es auch Dinge, die nicht klappten. Ach, am Sonntagabend habe ich mit meinen Freunden zusammengesessen und habe gesagt, wenn man das so ansieht, was bei uns alles nicht klappt hier im Weiglaus, dann könnte man denken, der Laden kann keine 24 Stunden weitergehen, nicht? Und trotzdem ist das Ganze von Gott her gesehen. Und das spricht der Paulus in dem ersten Teil des Epheserbriefs von der Herrlichkeit und dem Reichtum der Gemeinde Jesu Christi. Und es wird uns gut tun, das zu hören. Nicht? Das zu hören. Von der Armseligkeit, da wissen wir selber Bescheid. Aber vom Reichtum der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi zu hören. Und im zweiten Teil sagt er, ihr seid herrlich durch die Gnade, aber jetzt müsst ihr auch herrlich werden durch Heiligung. Und der zweite Teil handelt von der Heiligung der Christen, von der Heiligung unseres Lebens, von dem Kampf des Glaubens gegen eigene Fleisch und Blut und gegen die Dämonen. Das ist doch ein, was das für eine Idee. Die Gemeinde ist herrlich. Und weil sie herrlich ist, muss sie herrlich werden. Das ist der Inhalt des Epheserbriefs. Was im Epheserbrief steht, das ist in einem Wort in Jesaja 43, Vers 4 ausgedrückt. Sie brauchen nicht auszuschlagen. Jesaja 43, Vers 4, da steht, so spricht der Herr, weil du so wert bist geachtet, also Zion, meine Gemeinde, weil du so wert bist geachtet vor meinen Augen. Weil du so wert bist geachtet vor meinen Augen, ist die Herrlichkeit. Musst du auch herrlich sein. Und das ist die Heiligung. Das ist der Inhalt des Epheserbriefs. Weil du so wert bist, geachtet vor meinen Augen, erster Teil, musst du auch herrlich sein. Das ist der zweite Teil des Epheserbriefs. Also lassen wir es mal dabei, nicht? Lassen wir es mal dabei, ist an die Christen in Ephesus geschrieben. Und wenn sie also mit der Mehrzahl der Theologen gehen wollen, an die Christen in Kleinasien, im Großen und Ganzen wird völlig wurscht. Es ist, weil der Heilige Geist hier redet, an die Gemeinde Jesu Christi im Weiglaus gerichtet. Und Sie können also getrost, ohne Fälschung zu begehen, übersetzen, Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, den Heiligen im Weiglaus und Gläubigen an Christum Jesu oder auch denen aus Berlin und so weiter, nicht wahr? Jetzt muss ich hier noch, die Adressaten sind merkwürdige Leute, den Heiligen und Gläubigen an Christum Jesu. Sehen Sie, es hat sehr scharfsinnige Leute gegeben, die haben gesagt, das sind zweierlei Gruppen. Die Heiligen, das sind die Gläubigen aus Israel, und die Gläubigen an Jesum Christum, das sind die, die gläubig geworden sind aus dem Heidentum. Oder die Heiligen, das sind die großen Heiligungen stehen, die Gläubigen, das sind die, die sich gerade bekehrt haben. Das ist natürlich großer Kniff. Wirklich, das ist Unsinn. Sondern hier sind wir an der Stelle wirklich zu verstehen, was Christenstand ist. Verzeihen Sie, wenn ich alte, wie sagt man, Keule noch mal reite. Längst bekannte Sachen nochmal wiederholen. Was ist ein Christ? Da würde ich mit Paulus antworten. Nicht ein Kirchensteuerzahler, Auch nicht der eingeschworen ist auf eine Konfession, Augustaner oder sonst was. Ein Christ ist ein Heiliger und Gläubiger an Christum Jesum. Prüfen Sie, ob das stimmt. Sehen Sie, Heilige machen wir uns frei von dem katholischen Begriff. Das ist natürlich sehr schwer. In jeder Zeitung stehen 5 Artikel über die katholische Kirche und ihre Heiligen allmählich. Aber machen Sie sich trotzdem frei davon. Sie müssen der Gegenreformation widerstehen, unter der wir stehen heute. Ein Heiliger ist nicht einer, der mit dem Suppenteller auf dem Kopf hat oder der besonders gut ist oder irgendwas, sondern ein Heiliger war der Schächer am Kreuz. Ein Heiliger war die große Sünderin. Ein Heiliger war der Zachäus. Ein Heiliger war der Matthäus, den Jesus vom Zoll weggeholt hat. Was ein Heiliger? Heilig ist, was Gott gehört. Und ein Mensch, der von Jesus angenommen ist, begnadigt und mit Gott versöhnt ist, oder ich kann sagen, ein Mensch, der sich bekehrt hat zum lebendigen Gott, der gehört nun ihm und ist ein Heiliger. Sie können also ruhig im Gebet sagen, lieber Herr, jetzt betet dein Heiliger vor dir, ist ein schlechter Heiliger, aber dein Eigentum, nicht wahr? Aber dein Eigentum. Es ist sehr wichtig, dass wir es klar machen. Die Heiligen sind die, die dem Herrn gehören, die herauserwählt, erkauft und gezogen sind aus der Welt und ihm übergeben. Und damit nun nicht einer auf die verrückte Idee käme, dass die Heiligen in Ephesus Leute wären, die heilig geworden sind durch ihre Werke, schreibt der Paulus gleich, weil er den Laden schon kannte, wie es laufen wird, schreibt er gleich dazu, und Gläubige an Jesum Christum. Er will damit nicht ein falsches Heiligungsverständnis abdrehen, als wenn man durch Werken heiliger würde. Heilige durch den Glauben an den Sohn Gottes, der euch erkauft und versöhnt hat. Ist doch nicht. Darum gehört das beides zusammen. Das Wort Gläubig an Jesum Christum erklärt gleichsam, was es ist, ein Heiliger. Einer, der an Jesus gläubig geworden ist, erkauft von der Welt, ist versöhnt mit Gott und ist darum ein Heiliger. Ist ein bisschen schwer gewesen. Sie sind müde, aber das ist ja nun hier nicht anders zu machen. Das müssen Sie unbedingt verstehen. Jetzt kommt noch, ach du liebe Zeit. Nichts ist grässlicher als eine Uhr. Heute ist meine stehen geblieben, das war herrlich. Hatte ich endlos Zeit. Ich habe gedacht, man sollte ab und zu seine Uhr einfach abstellen, nicht? Dann hat man so viel Zeit. Die Frau hat das Mittagessen gewartet natürlich inzwischen, weil ich nicht heimkam. Nicht? Also, wir haben den Absender, wir haben die Empfänger. Ist schön. Also, ich muss sagen, jedes Wörtchen hat heute mein Herz erquickt an die Heiligen und Gläubigen Jesus Christus. Ach, rechnen wir nicht so gering mit unserem Christenstand. Wir sollten uns ab und zu mal so titulieren, nicht? Verstehen Sie? Ich habe mal die Geschichte erzählt, muss ich eben noch sagen, von dem Johann Peter Diederich, dem großen Erweckungsmann in Wuppertal im vorigen Jahrhundert, diesem Lederhändler. Wie er sagt, ich hatte mal so große Anfechtungen und schließlich wurde mir die Anfechtung des Teufels zu dumm. Er hat mir immer meine Sünden vorgehalten, ich war so klein, ich habe gedacht, Gott hat mich verworfen. Und dann nahm ich meine Bibel, sagt er, und legte meine Hand darauf und sah mich selber an als einen Mann, den Jesus erkauft und versöhnt hat und der sein Eigentum geworden ist. Sah mich selber an, verstehen Sie, als ein. So muss man ab und zu mal machen, alle Morgen, dass man sagt, Mensch, du bist von Gott erkauft, Heiliger und Gläubiger an Jesus Christus. Nicht wahr? Es gibt ein Liedervers von Krummacher, der sagt das, ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten seufzen Natur. Ich jauchze unter Gottes Schilde. Ich kenne mich in Christo nur. Das ist famos, ne? So, und jetzt kommt noch das Grußwort. Absender, Empfänger, Grußwort. Nun ist das wieder famos. Da, wo also so ein Grieche, Herr Sempronius, da einfach schrieb, Schei rein, Moin oder so, da bringt der Paulus was Großartiges hin. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also jetzt muss ich prinzipiell zur ganzen, zu nächsten 2 Jahren was sagen. Sehen Sie, der Epheserbrief zeichnet sich dadurch aus, dass er so große Worte hat. Gnade, Friede, himmlische Güter, Erwählung. Im ersten Kapitel, da kommen die größten Worte vor. Und nun ist die große Gefahr bei solchen Worten wie Gnade und Frieden, dass man sie frischbrötig braucht, ohne sich viel dabei zu denken. Und ich habe mir vorgenommen, ich will keins dieser herrlichen, man denkt so wenig dabei, wie wenn ich einem Brautpaar schreibe, ich wünsche euch Gottes Segen. Und man müsste doch klar machen, was ist das eigentlich, nicht? So. Und sie hat mir vorgenommen, ich will keins dieser großen Worte passieren lassen, ohne dass wir uns ganz bildhaft vorstellen, was ist damit gemeint. Paulus wünscht uns, der Gemeinde Jesu Christi, den Gläubigen und Heiligen im Weigelhaus, Gnade und Frieden von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Was ist Gnade, die Paulus uns wünscht? Gnade kriegt zunächst einmal, also da ist doch so in England jetzt so ein Kerl angeklagt, so ein Deutsch-Kanadier, Podolka, oder wie heißt der Kerl? Heißt der Podolka, also ich kann den Namen, ja, ich habe auch nicht gehört, aber Sie wissen, was ich meine. Nee, der soll hingerichtet werden. Und da geht, ist immer noch die Frage, ob der Innenminister ihn begnadigt. Er hat einen Schutzmann erschossen. Er wird wahrscheinlich nicht begnadigt werden. Der sitzt bereits in der Todeszelle. Nee? Hat einen Schutzmann erschossen, in England sind die Schutzleute unbewaffnet und darum müssen durch Gesetz ganz besonders geschützt werden. Und wer einen Schutzmann erschießt, der ist also erledigt. Sonst verlangen die Schutzleute auch Waffen und dann geht es Knallerei los. Nicht, denken Sie wieder, ich denke mir manchmal aus, wie der Mann der Todeszelle sitzt und jeden Augenblick wartet, ob der Innenminister ihn wohl begnadigt. Und das ist Begnadigung. Dass einer, der zum Tode rechtens verurteilt ist und es weiß, dass es rechtens ist, die Tür aufgemacht kriegt, darf gehen. Und das ist das Evangelium. Ich bin des Todes schuld. Und nun hat Gott in seiner Gnade den Sohn für mich sterben lassen, auf dass ich Frieden hätte. Im Kreuze Jesu wird mir Gnade zuteil. Aber nicht eine weiche Gnade, das Gericht ist ergangen weil an Jesus. Und nun darf ich Gnade finden. Das versteht man erst, wenn man das Todesurteil verstanden hat. Wenn man verstanden hat, ich bin des Todes schuldig. Gottes Gesetz verklagt mich. Und nun sagt Paulus, ich wünsche euch Gnade von Gott. Das heißt, Kinder, ich wünsche euch, dass ihr so überführt werdet von der Verlorenheit und Bosheit eures Herzens, dass ihr zugebt, ich bin die, habe die Hölle verdient. Und ich wünsche euch, dass dann die Augen aufgehen und er hat meine Sünde getragen, auf dass ich Frieden hätte. Mit dem Sinne des Evangeliums ist Verlorenheit, Sünde und Gnade. Also Jesus hat meine Schuld getragen. Und wenn der Apostel Paulus uns Gnade von Gott wünscht, dass wir das immer mehr kapieren. Ein alter schwäbischer Bruder sagte mir, ich habe ihn gefragt, wie denn sein Wachstum gewesen sei im Glauben. Und dann sagte er ganz grob, ich bin untersche gewachsen, wie ein Kuhschwanz. Also ein Kuhschwanz, der wächst nach unten nicht. So bin ich nach unten gewachsen. Verstehen Sie? Ich bin immer kleiner geworden. Und heute sagt er, weiß, es ist kein gutes Fädel an mir. Es ist nichts, womit ich vor Gott bestehen könnte. Und dann, Jesus hat mich freigemacht. Er trug alles. In ihm darf ich mich freuen, hab einen hellen Mut. Wenn Paulus uns Gnade von Gott, dem Vater, dem Herrn Jesus Christus wünscht, dann wünscht er uns eine immer intensivere Erfahrung von Verlorenheit und Errettung durch Jesus. Verstehen Sie, der Mann, von dem unser Bruder Kutscher eben sprach, der glaubt an die Natur. Verstehen Sie, der hat von beidem noch nichts begriffen, was Gnade ist. Aber wenn Paulus uns Gnade wünscht, da wünscht er uns noch mehr. Ich wollte diese großen Worte nicht durchpassieren lassen, ohne es genau zu schildern, was ist. Können Sie noch zuhören, das schlafen Sie schon ein? Ich habe eine große Sorge. Ich weiß, soll ich nicht fragen, aber ich muss Sie doch fragen. Wir brauchen nicht nur die Gnade, also dass mir die Gefängnistüre mir zum Tode verurteilten aufgetan wird. Sondern in der Bibel wird es ganz klar, dass Gott mir auch gnädig sein muss in jedem Schritt meines Lebens. Also sehen Sie, wenn Gott mir nicht gnädig ist, dann schlafen Sie heute Abend alle ein. Wenn Gott mir nicht gnädig ist, dann ist überhaupt niemand gekommen, nicht? Wenn Gott mir nicht gnädig ist, dann mache ich finanziell pleite hier im Weihglauben. Dann muss das Dach neu gedeckt werden, ja? Aber ich mache mich pleite. Gott ist mir gnädig. Verdient. Wenn Gott mit uns nicht gnädig ist, dann fahren wir alle mit unserem Auto heute Abend noch wegen der Laterne. Verdient. Aber ist uns gnädig, wir kommen nach Hause. Das heißt, die Bibel sagt, du brauchst zu jedem Schritt deines Lebens, dass Gott dir gnädig ist. Und wenn Paulus sagt, ich wünsche euch Gnade, dann sagt er, er möchte euch bei allen Schritten eures Lebens gnädig sein. Und dass ihr es merkt, wie ihr das braucht. Dass ihr das braucht. Also, ich habe so gerne das Wort meiner Mutter, die mal sagte, ich kann ohne mein Heiland keinen Pfannkuchen backen. Er muss mal gnädig sein, sonst brennt er an. Ne? Das sehen Sie. Gnade. Von Gott, unserem Vater. Und das so ein Examiner, ihr lieben Studiosi hier, nicht? Und zum Geschäft und zur Hausfrauen, nicht? Ihr Frauen, wenn euren Männern kocht, da muss auch Gott gnädig sein, dass der Mann endlich mal sagt, Mensch, war großartig, wie und so. Ist nicht so. Ich höre noch den Daniel Schäfer, wie er mal davon sprach, zu allem brauchen wir Gnade. Und ja, das ist eine Stimme, nicht? Der konnte das so aufzählen, nicht? Wir brauchen Lebensgnade und wir brauchen Dienstgnade und wir brauchen, wenn wir Sterbensgnade. Ich würde noch jetzt in Ruhekonferenz, wie das so aufzählte. Lebensgnade, Sterbensgnade und so weiter. Da ist mir zum ersten Mal so richtig aufgegangen, was gemeint ist. Dass Gott mir gnädig ist in all meinen Leben. Und das ist auch ein schöner Wunsch von Paulus, nicht? Wisst ihr? Dieser Wunsch, Gnade, der greift ins Tiefste, dass ich das Kreuz Jesu ganz kapiere und dass mein Tagewerk morgen früh mir gelinge. Das kommt alles hier umfasst. Und Friede, ja, oh je, yeah. Ja, und Friede, dass Gott mir gnädig ist, dass ich auch noch hinkriege, was ich mir vorgenommen habe. Und Friede von Gott, also hier ist jetzt nicht Friede der Welt gemeint, auch nicht Friede mit dem Nachbarn, der ist sehr wichtig, der kommt auch mal dran, beim zweiten Abschnitt des Epheserbriefs. Sondern Friede von Gott heißt, dass mein Herz mit Frieden erfüllt wird durch die Vergebung der Sünden. Lassen Sie mich einmal ein bisschen poetisch reden. Es geht schief, aber ich will es versuchen, nicht. Ich habe mal eine Nacht erlebt, wo ich Friedensglocken hörte, wie ich sie nie wieder gehört habe. Das war eine Nacht, wie Gott uns ein Kind geschenkt hatte. Und derselben Nacht zogen lang nach dem Ersten Weltkrieg die Franzosen aus dem Rheinland ab. Und da wurde auf allen Kirchen nachts um 12 die Glocken geläutet. Vielleicht erinnern sich manche Alten noch, nicht? Wie auf einmal nachts um 12 alle Glocken läuteten. Und ich war schon so bewegt von der Geburt deines Kindleins, nicht? Vor dem Wochenbett. Und auf einmal da in derselben Nacht dieses Läuten aller Friedensglocken, nicht? Der Rest des Krieges ist beseitigt. Die Friedensglocken läuten. Das kann ich gar nicht beschreiben. Und wissen Sie, dass so die Friedensglocke in uns läuten, weil neues Leben aus Gott gekommen ist. Nun ist groß Fried ohne Unterlass, all Weh zwischen ihm und mir hat nun ein Ende. Das wünscht Paulus. Und was kann man größer seinen Menschen wünschen? Das wünscht er uns heute Abend, nicht? Einmal einer so ganz verzweifelt sagte, jetzt das schöne Mittagessen vorbei, jetzt haben wir nichts mehr zu tun bis morgen Mittag. Und so möchte ich sagen, so ist die schöne Bibelstunde jetzt vorbei. Wer gehen will, der gehe.